Eine Dosis Medizin. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einer Dosis Medizin. Heute werde ich Lennart Ludwig, Giso von der Recke, interviewen, der Kardiologe ist. Grüß dich, Giso.
Hallo.
Kannst du vielleicht mal erklären, was du in deinem Beruf machst? Denn ich glaube, viele Zuhörer werden nicht genau den Fachbegriff Kardiologe kennen. Und ja, vielleicht kannst du das mal sagen, was du machst.
Klar. Also Kardiologe ist ein spezialisierter Facharzt, der sich hauptsächlich um Herzerkrankungen, manchmal auch ein bisschen um die Gefäßerkrankungen, die Anschlüsse ans Herz darstellen, also um die Gefäßerkrankung der großen Gefäße, die zum Herzen hinführen, mitkümmert. Im Wesentlichen aber um alles, was die Pumpe im Körper in so einer Erkrankung erleiden kann.
Okay. Und wie bist du eigentlich dann dazu gekommen? Also hast du es irgendwann entschieden, dass du mal Kardiologe sein willst, oder kam es spontan?
Ja, das hat sich ehrlich gesagt so ergeben. Das hat sich das Medizinstudium, das habe ich auch nicht von Anfang an gewusst, dass ich unbedingt Arzt werden will. Das hat sich so ein bisschen so ergeben. Und dann dauert das Studium selbst ja mindestens 6 Jahre in Deutschland. Mhm. In der Zeit macht man ganz viele unterschiedliche Fächer durch, ganz viele Fachbereiche, die man sich anguckt. Und auf dem Weg durch das Studium durch gibt es dann irgendwann so eine Shortlist, wo man halt zusammenstreicht, was einen mehr interessiert und was einen weniger interessiert. Okay. Und eine der Dinge, die ja auch viele Leute im Studium machen, ist halt parallel zum Studium schon ihre Doktorarbeit. Mhm. Dabei hat man natürlich die Chance, dann besonders tief in einen Fachbereich hinein einzusteigen und sich damit intensiv zu beschäftigen. Und das ist bei mir zufällig ein Kardiologe gewesen, der mein Doktorvater wurde.
Okay.
Doktorarbeit fällt einem ja auch nicht in den Schoß, sondern da muss man sich ein bisschen umgucken und suchen, wer denn überhaupt bereit ist, jemanden als Jungspund da überhaupt, naja, anzunehmen und zu begleiten. Und auf so einer Suche bin ich über einen Kardiologen gestolpert, dem ich heute noch sehr verbunden bin,
okay,
der lange Zeit danach auch noch mein Chefarzt war,
okay,
als ich dann selbst Arzt war. Und so bin ich halt in den Bereich überhaupt reingekommen.
Ja, okay, sehr cool. Also du hast nach dem Abitur dann direkt mit dem Medizinstudium begonnen? Oder hast du...
Nee, dafür war mein Abi nicht gut genug.
Ach so, okay. Du hättest einen Numerus Clausus gebraucht, oder was?
Ja, genau. Es war damals auch schon so, dass man einen ordentlichen Numerus Clausus brauchte, den ich leider nicht bieten konnte.
Ja.
Und ich habe 95 Abi gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, was der Numerus Clausus genau war. Damals gab es auch die Möglichkeit, über einen Medizinertest noch so ein paar Bonuspunkte für den NC herauszuarbeiten. Das hat bei mir aber auch nicht geklappt.
Okay.
Dann habe ich mich erstmal auf lange Wartesemester eingestellt. Wir mussten damals, hätten wir 5 Wartesemester sammeln müssen. Das ließ sich aber abkürzen dadurch, dass die Wartesemester des Zivildienstes doppelt zielten. Dann waren es halt nur 3,5 Jahre, die konnte man ja irgendwie überbrücken. Und es gab noch die Möglichkeit, das gibt es heute auch noch, läuft aber, glaube ich, vom Verfahren ein bisschen anders. Es gab noch die Möglichkeit, dass die Uni selbst Plätze vergeben konnten über so ein sogenanntes Auswahlverfahren.
Heutzutage hast du ja das mit dem, dass du, wenn du Arzt auf dem Land werden willst, dann kannst du das ja angeben und dann kommst du besser an die Medizinstudium.
Genau, das ist auch so ein Bonusprogramm. Und damals wurde man ausgelost, ob man an so einem Auswahlgesprächverfahren teilnehmen durfte. Ich glaube, die Uni Bonn konnte 10% ihrer Plätze so vergeben und hat dann aus allen hunderten Bewerbern ein paar ausgelost, die sie eingeladen haben. Und dann gab es ein richtiges Bewerbungsgespräch. Und die Professoren haben sich danach dann zusammengesetzt und haben überlegt, wen nehmen sie. Und nachdem das mit den Noten nicht so toll war, war das Gespräch aber so überzeugend, dass ich dann doch Arzt werden durfte. Ne?
Und dann, ja, sehr cool.
Genau, war das der Weg da rein.
Okay. Also du hast ja gesagt, du hast dann die 6 Jahre, also die 12 Semester normales Studium gemacht.
Genau.
Aber dann in Bonn.
Genau, das war in diesem ganzen Prozess war es dann immer von Vorteil, wenn das alles heimatnah stattfand.
Ja.
Warum weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, weil man irgendwie die Hoffnung war, dass man günstiger bei den Eltern wohnt.
Ja.
Oder was, auf jeden Fall war ein heimatnah immer ein Bonus. Insofern habe ich den natürlich auch gezückt und mich dann in Bonn beworben. Und dann ist das Studium unterteilt in 2 große Abschnitte in eine sogenannte Vorklinik. Mhm. Da lernt man im Prinzip erstmal alles so, wie der Mensch im Gesunden funktioniert.
Ja.
Also lauter Fächer, ne? Angefangen von Biochemie und Physik, dann über Biochemie, Anatomie, Physiologie. Das sind so die großen Fächer, in denen man erstmal einmal so alles im Gesunden lernt. Das dauert normalerweise war das damals so, heute weiß ich es gar nicht ganz exakt, aber müsste ähnlich sein, 4 Semester. Und dann macht man die erste große Prüfung, das sogenannte Physikum, die recht knifflig ist und die sieht schon mal so ein bisschen aus, wer dann weiter darf oder wer eben nicht. Und das habe ich in Bonn gemacht Und bin danach, in den Semestern danach, auch erstmal in Bonn geblieben und habe dann aber direkt in dem Folgesemester eben diesen Doktorvater kennengelernt, der mich dann auf der einen Seite, ne, sehr väterlich sozusagen begleitet hat in medizinischen Dingen und mir allerdings auch sehr viele Türen aufgemacht hat, was ich mein Studium dann da durchgehend bei dem verbracht habe. Genau. Und dann am Ende halt auch mit der Doktorarbeit fertig war und das dann rund abschließen konnte.
Sehr cool. Und da hast du wie Staatsexamen geschrieben? Wie muss
Drei.
man das? Ah, okay, ja, okay.
Also Physikum und danach kamen drei Staatsexamen.
Okay, ja. Ich habe gelesen auf einer Website, dass du dann in Kenia irgendwie warst zur Ausbildung.
Ja, genau. Also während des Studiums musste halt auch eine ganze Reihe Praktika machen. Das heißt dann bei den Medizinern Formulaturen. Bei uns waren das, ich glaube, 4 oder 5 Monate, die wir insgesamt im gesamten, in diesem zweiten Teil, das ist dann die sogenannte Klinik, ne? Vorklinik waren die ersten. Dann in der eigentlichen Klinik, wo es dann alles um die Erkrankungen in allen Facetten geht, muss man eine ganze Reihe Praktika machen, sogenannte Formulaturen. Die muss man aber nicht in Deutschland machen. Die kann man letztlich irgendwo machen. Und ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass es auch die Möglichkeit gab, in Nairobi, ja, Hauptstadt von Kenia, in dem einzigen akademischen Krankenhaus in ganz Ostafrika damals zu formulieren. Und keine Ahnung, irgendwie hat mich das gepackt. Und dann habe ich da einen Brief hingeschrieben, der war noch zumindest in Mittelafrika vor E-Mail-Zeiten, einen Brief hingeschrieben, ich würde da gerne formulieren. Und genau, und dann habe ich einen sehr netten Brief zurückbekommen, so eine Depesche, der Träger dieses Briefes darf sich gerne melden, also voll anonym. Und dann ja, habe ich einen Flug gebucht und mir die Jugendherberge in Nairobi ausgesucht. Das allein war schon ein Abenteuer, die Jugendherberge. Und habe dann da im Kenyatta National Hospital, also das ist ein riesiges Krankenhaus, so ein Gebäude, was so wie so ein Quadrat gebaut ist in den Slums von Nairobi, und habe dann da 6 Wochen lang formuliert. Genau.
Okay, und da warst du wie
Also
alt?
bald 24.
Ah, okay. Ja. Hast du einen großen Unterschied zwischen deutschem Gesundheitssystem und afrikanischem Gesundheitssystem gespürt?
Absolut, na klar. Also da liegen Welten dazwischen, aber nicht in der Theorie. Also in Kenia, auch in Tansania, sind so die intellektuelle Oberschicht, sind damals sehr viele Inder gewesen, die alle exzellent ausgebildet waren, also theoretisch perfekt ausgebildet waren. Da kommt man so als junger Student an, hat gerade innere Medizin, die ganzen Prüfungen geschrieben, Wissen bis unters Dach voll und denkt, ich weiß hier alles. Und das hält eine halbe Stunde an und dann wird man von so einem kleinen indischen Professor gebrochen, der das alles viel besser weiß. Ja, also theoretisch exzellent, aber halt praktisch die absolute Totalkatastrophe in Hinsicht der praktischen Versorgung. Also ich war auf eine Station eingeteilt. Auf der Station gab es 40 Betten. In den 40 Betten lagen 100 Menschen. Also innen oder auf Matratzen, dann halt auf dem Boden dazwischen, wo halt Platz war. Ne? Ein Raum am Ende von dem Flur war der Gefangenenraum. Da waren halt Menschen drin, die sonst eigentlich im Gefängnis hätten sitzen müssen, nur dafür zu krank waren. Und die waren dann halt mit Handschellen ans Waschbecken und an die Betten gekettet. Und da saßen dann zwei Wächter davor und haben die bewacht.
Oh, krass,
Gehört ja zum Szenario der normalen Krankenhausstation auf jeder Etage damit dazu, so ein Zimmer. Ne? Und es gab halt kaum was, was man medizinisch wirklich machen konnte, außer theoretisch darüber zu diskutieren, was man machen würde, wenn man westliche Methoden hätten. Das CT war seit 3 Monaten kaputt. Die Blutbank, wo es Blutkonserven gab, das war so ein alter Pepsi-Cola-Automat. In den einzelnen Fächern lagen dann so ein paar Blutkonserven rum. Alles war Schrott, alles war kaputt. Nirgendwo gab es irgendwas. Man musste alle Sachen, die man machen wollte, also gab da ganz viele tropische Infektionskrankheiten. Und ein häufiges Problem war, wenn das zu neurologischen Symptomen führt, zu Krämpfen oder anderen Gehirnausfallerscheinungen, dass man so eine kleine Gewichtsprobe aus der Rückenmarksflüssigkeit nehmen musste. Das ging, aber dafür brauchte man eine Nadel und Gläser und die konnte man aber nicht einfach irgendwo abholen, sondern die musste man im Labor sich ertauschen. Dafür musste man irgendwas ins Labor mit runterbringen. Handschuhe, was auch immer, was halt so gerade da war. Sonst hat man auch als Arzt dann nicht das Material bekommen. War nur so Sachen. Und es hat halt überhaupt nicht an dem Wissen gescheitert, Menschen zu behandeln, sondern es ist völlig daran gescheitert, dass die gesamte praktische physische Versorgung eine völlige Katastrophe war.
Das ist
Und
natürlich
dann
sehr
war ich da
schockierend.
sehr schnell sehr ernüchtert, dass ich da intellektuell gar nichts ausrichten konnte. Da natürlich viele spannende Fälle gesehen, aber leider sehr viele sehr hoffnungslose Geschichten.
Geld gefehlt. Aber hast du dich dann manchmal auch überstrapaziert fühlt, weil du halt nichts machen konntest und dann die ganze Zeit so Gedanken hattest, ja, eigentlich will ich den Menschen ja helfen?
Das ist ja was, was einem so häufiger mal im Arztleben mal
Ja, oder generell
passieren kann,
jetzt.
was man auch generell so ein bisschen lernen
Ja.
muss, damit mal umzugehen. Ne? Das sind so die emotionale Seite des Berufes. Es ist ja kein Beruf, wo man Müsli-Riegel produziert und wenn einer runterfällt, ist er halt runtergefallen, sondern das passiert einem ja häufiger. Und das war schon sicherlich auch ein Teil einer guten Übung, damit zu lernen,
Ja,
umzugehen. Ne? Halt
ja.
mit Kollegen darüber zu reden und nicht nur still und leise irgendwas in sich hineinzufressen und das zu versuchen, selbst zu verdauen und sich auszutauschen darüber, über Dinge, die gut oder eben halt auch nicht so gut gelaufen sind.
Ja, krass.
Sicherlich etwas extremer dort, als wie
Ja.
das hier passiert, ja.
Das ist echt, also das ist echt schockierend. Boah.
Also ich sag mal so, ich bin wieder zurückgekommen und habe gedacht, super, das musst du nicht mehr machen. Mich brauchen sie da nicht. Ja.
Okay.
Brauchen Defibrillatoren und Herzkatheterlabore und so Zeug, aber keine westlichen Mediziner. Ja,
Ja, okay.
und ich habe da viel gelernt. Ich habe da viel gelernt. Ja. Allein jede Visite, also das ist ja auch das Gleiche, was hier bei uns gemacht wird. Jeden Morgen geht man zusammen, geht die Ärzteschar gemeinsam auf die sogenannte Visite und besucht halt alle Kranken im Krankenhaus, in den Zimmern und guckt, wie geht's denen, was ist heute der Plan, was macht man morgen. So die sogenannte Visitenrunde, fand da genauso statt, wie sie hier in jedem Krankenhaus auch stattfinden würde. Und da wurden halt immer große Pläne geschmiedet auf dem feinsten Lehrbuchniveau. Also verlernt man da theoretisch sehr, sehr viel. Ja.
Ja.
Danach wird halt zusammengestrichen, was wirklich getan werden kann.
Ja.
Und da blieb
Ja.
halt wenig leider übrig.
Ja. Aber dann bist du ja dann wieder zurück nach Bonn irgendwann.
Ja, genau.
Okay. Ja.
Das war ja nur im Sommer. Ne? Das war eben so eine Formulatur in Sommerferien. Die Semesterferien sind ja in der Regel so 3 Monate, knapp 3 Monate lang. Im Sommer, da konnte man das gut mal unterbringen. Ja.
Okay. Und dann bist du dann irgendwann dann 2014, glaube ich, bist du ja dann in Bonn in der Kardiologie eingestiegen, ne?
Das ist dann, also ich habe 2002 das letzte Staatsexamen gemacht und danach wird man Arzt. Ne? Dann kriegt man die
Ja.
sogenannte Approbation und darf sich Arzt nennen, kann aber noch gar nichts. Man hat ja nur das Studium sozusagen geschafft. Ne? Und dann fängt eine Phase an, wo man sich als Facharzt weiterbildet.
Ja,
Und da gibt
okay,
es zig
ja.
verschiedene Fachärzte, zum Beispiel den Facharzt für Allgemeinmedizin, der in der Regel dann Hausarzt wird, aber auch alle anderen Fächer. Urologen, Hautärzte, Frauenärzte, Augenärzte, alles Mögliche. Ne? Und damit fängt man mit dieser Spezialisierung, fängt man nach dem Studium erst an. Das heißt,
Ja, okay.
normalerweise ist das eine klassische Krankenhauskarriere, dass man sich dann nach dem Studium in einem Krankenhaus bewirbt. Das war bei mir auch ein bisschen anders, weil während des Studiums oder am Ende des Studiums unter guter Mentorenschaft, wie gesagt, meines Doktorvaters, habe ich schon mal erwähnt, so ein bisschen überlegt habe, was man denn überhaupt mal später so können möchte. Und wir haben damals, gab es noch so eine Zeit, die waren die ersten 18 Monate des Berufes, die hießen Arzt im Praktikum. Ja, ein
Ja.
Arzt im Praktikum war so ein Pseudo-Arzt. Eigentlich war das ein Titel für junge Ärzte, denen man nichts bezahlt. Die
Okay.
Putzfrau auf dem Flur hat mehr verdient, aber in diesen Monaten musste man halt schon seine Knechtschaft dann da leisten.
Okay.
Und in der Zeit kann man ja aber Sachen lernen, unterschiedliche Sachen. Und man kann sich so ein
Ja.
bisschen überlegen, was man denn aus so 18 Monaten mitnehmen möchte. Diese 18 Monate gibt es heute nicht mehr. Heute ist man direkt approbierter, voll approbierter Arzt. Und dann bin ich erstmal ein Jahr lang nach Berlin gegangen
Ja.
und habe da ein Jahr lang eine besondere Herzuntersuchung gelernt, die damals sehr neu war. Das gab es noch gar nicht, dass das so in der Praxis tatsächlich angewendet wird. Das war die Kernspintomographie des Herzens.
Ja,
Kernspintomographie
okay.
gibt es schon lange, seit den 80ern. Aber eben, dass man das Herz untersuchen konnte, das gab es noch nicht so lange. Und das fing gerade so um die Jahrtausendwende ungefähr an, dass man das in Krankenhäusern gemacht hat. Und dann war ich ein Jahr lang in Berlin und habe das eben gelernt.
Okay.
Und bin dann wieder nach Bonn zurückgekommen und dann ins Krankenhaus eingestiegen und habe dann angefangen, im Krankenhaus nach diesem einen Jahr erstmal
Okay.
überhaupt Basisarzt sein, Basismedizinversorgung, was man überhaupt alles so lernt, was man überhaupt
Ja.
können muss zu lernen. Und das ging dann am Ende über den Weg des, ne, angestellten Assistenzarztes und dann macht man dann irgendwann den Facharzttitel. Das ist eine große Prüfung nochmal, nach 6 Jahren. Dann wird man erstmal allgemeiner Internist
Okay.
und dann kann man den Internisten weiter spezialisieren. Also ein Internist kümmert sich um alle inneren Organe, um Lunge, um Herz, um Magen, Darm, Leber, sowas alles. Und das kann man aber nochmal weiter spezialisieren zum Kardiologen, zum Facharzt für Herz, dann für
Okay.
Kardiologie. Ne? Dann nochmal 2 Jahre und dann durfte ich Oberarzt werden und war 4 Jahre lang Oberarzt in der Klinik, in der ich gearbeitet habe. Genau, und dann war 2014 und dann habe ich sozusagen die Krankenhauskarriere beendet okay. und habe mich niedergelassen als niedergelassener Arzt in der Praxis.
Okay.
Also es ist ein Weg, der da, man ist dann nicht nach dem Studium direkt irgendwie, ne, der Spezialist für irgendwas, sondern es ist ein Weg, sich dann dieses Spezialwissen zu erwerben und mit ja. lauter Prüfungen, das hört nicht auf mit Prüfungen, ja. zu untermauern. Ja.
Okay. Und jetzt bist du letztendlich mit zwei Kardiologen in der Praxis, richtig?
Genau. Wir sind alle drei Kardiologen, machen auch nur Kardiologie mhm. und nichts anderes und genau, dann eine ganz schlagfähige Truppe.
Ja, und das dann erleichtern auch dann für dich, weil du zwei andere hast?
Ja, also wenn man niedergelassener Arzt in einer Praxis ist, dann ist man ja plötzlich aus einem System wie Krankenhaus, wo es eine Verwaltung gibt, wo es eine Pflegedirektion gibt, die sich um also alles, was so ein Krankenhaus hat, ist man ja raus und ist plötzlich eigentlich alleine auf weiter Feld und Flur und selbstständig. Selbstständig ja. wie ein Handwerker, wie ja. ein, keine Ahnung, Dachdecker oder okay. egal. Ja, ne? ja. Also plötzlich alleine da draußen.
Okay.
Und sprich, alle diese Aufgaben, die alle diese gesamte Verwaltung seiner eigenen, sag mal, Firma liegen ja dann plötzlich auch bei einem selbst.
Ja.
Das kam natürlich im Studium überhaupt gar nicht vor. Keiner dieser Aspekte.
Ja.
Rechnungen, Buchführung, Steuern, Materialbeschaffung, was, also alles, was so dazu gehört. Und deswegen war ich da ganz dankbar und ganz froh, dass ich nicht da ganz bei Null anfangen musste,
mhm.
sondern eben jemanden gefunden habe oder zwei gefunden habe. Die kannte ich schon sehr lange.
Ja,
die
okay.
waren vorher schon sehr lange mit dem Krankenhaus verbunden.
Mhm.
Insofern kannten wir uns eigentlich schon fast 10 Jahre lang. Die dann 2014 irgendwann gesagt haben, hör mal, kannst du dir nicht was anderes vorstellen? Da war ich sehr glücklich, so eine Idee zu bekommen, zu haben, wie ich aus diesem ganzen Dienstsystem mal aussteigen kann und anders, aber letztlich genau das Gleiche weitermachen kann, was ich halt im Krankenhaus gemacht habe.
Mhm.
Und so bin ich dann niedergelassener, also in eigener Praxis arbeitender Arzt geworden.
Ja. Kein schlechter Werdegang.
Geht schlimmer.
Ja. Und dann bekommst du Familie und Arbeit immer gut unter einen Hut oder ist manchmal schwierig für dich?
Also das bleibt eine Herausforderung. Das hat auf der einen Seite auch wieder was mit diesem Selbstständigen sein
zu tun.
Das gibt es in vielen anderen selbstständigen Berufen auch, wo Leute ihren eigenen Laden schmeißen müssen. Ist aber sicherlich auch besonders ausgeprägt im Bereich der Medizin, im Gesundheitsbereich, weil der Bedarf natürlich sehr, sehr, sehr intensiv ist nach Aufmerksamkeit durch den Arzt. Und alle diese Dinge, die wir uns jetzt zwar natürlich auch zu dritt teilen, aber die im Alltag tatsächlich so unter den Hut zu bringen, ist eine Herausforderung.
Ja, das glaube ich. Ja.
Also eine schaffbare Herausforderung, aber es bleibt auch weiterhin so, dass man sich da immer wieder mal kurz orientieren muss und sagen muss, was ist denn jetzt am wichtigsten?
Ja. Aber die Hauptsache ist, dass dein Beruf dir Spaß macht. Aber das glaube ich, oder?
Ja, das in der Tat. Auch das muss man jetzt ja immer wieder mal ehrlich fragen.
Ja.
Gerade in so einem Bereich. Ne?
Ja.
Gerade, und das ist ja eine Arbeit, die viel mit Emotionen zu tun hat, vor allem bei den Betroffenen, bei den Menschen, die man denn da so behandelt. Das geht halt ja auch nicht ganz so ohne Spuren, aber es muss einem Spaß machen, sich dann mit Menschen auszutauschen und zwar nicht mitzuleiden, also mit Leid ist ja das Falsche, aber halt irgendwie daran teilzuhaben, was die so an Problemen haben. Ist auf der anderen Seite auch der Reiz, jedes Mal irgendein neuer Charakter rein und man darf halt auch daran teilhaben. Ne? Interessant, was ihnen da so passiert ist. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das gelöst bekommen.
Ja.
Das ist,
also ich glaube, für mich wäre es ziemlich schwer, weil ich bin wirklich ein mitfühlender Mensch und das wäre eine der schwierigsten Dinge für mich.
Ja. Man hat ja glücklicherweise eine Chance, das zu lernen. Man muss das nicht von Anfang an perfekt können, sondern, also auch da, das hat wieder ganz viele Facetten, aber man muss auch am Anfang natürlich mal lernen, in so einem Krankenhaus, wenn man da arbeitet, dass wenn man da rausgeht, die Tür hinter einem auch echt zufällt und jemand anderes ist aber da, der kümmert sich dann darum. Also man muss sich ja nicht dann zu Hause darum kümmern. Das sind so Prozesse, die lernt man unterwegs und
Kannst du gut mit dem Druck oder dem Stress dann umgehen?
Ja, denke ich schon, klar. Sonst hätte ich wahrscheinlich zwischendurch mal irgendwie das Szenario gewechselt. Ja, bleibt eine Herausforderung, das immer wieder neu sich so zu sortieren und sich vielleicht auch mal bewusst zu machen. Aber wie gesagt, das ist auch in vielen anderen Berufen natürlich so, mal bewusst zu machen, wo man mal vielleicht ein bisschen weniger und auf der anderen Seite ein bisschen mehr gibt. Familie, Freunde, in so einem Dreieck, das gilt ja für ganz viele andere Berufe genauso. Das wird einfach nur ein Tucken emotionaler, wenn man das alles direkt jeden Tag mit 30 Menschen oder sowas da zu tun hat.
Ja. Denkst du dann, dass du auch ein gerechtfertigtes Gehalt bekommst? Oder ist deiner Meinung nach zu wenig für deinen Beruf? Oder Okay.
Aber das lässt sich auch nicht so pauschal beantworten. Also kein Arzt verdient schlecht in diesem Land.
Ja.
Ich kenne auch niemanden, der nicht in Urlaub fährt. Das muss man ja vorneweg sagen. Ne? Das ist insofern verdient da keiner schlecht. Das Thema Finanzen im Gesundheitssystem, oder jetzt waren gerade wieder große Streiks an den Unikliniken, hat einen ganz anderen Hintergrund, der einen immer wieder mal so ein bisschen zweifeln lässt, und nämlich, dass die Abrechnungsgrundlagen, nach denen wir bezahlt werden, also gerade jetzt der niedergelassene Bereich, nachher aber auch die Krankenhäuser, dass die alle völlig veraltet sind.
Okay.
Also, da gibt es einen gesetzlichen Preiskatalog dafür, der gilt in der
Okay.
ganzen Bundesrepublik, was die private Leistung denn wert ist, das Anamnesegespräch, das EKG, der Herzultraschall. Und dieser Leistungskatalog, von wann ist der? Schätz mal.
Ist mit Euro?
Der ist in Euro geschrieben, ja.
Ja, okay. Dann sage ich 1999.
Also da gab es noch keinen Euro.
Ja.
Aber ist natürlich auch eine Frage, weil der ist tatsächlich nur in Euro übersetzt worden. Der ist in Wirklichkeit, und es ist richtig, 1996 ist das letzte Preisniveau.
1996,
Ja,
okay.
also die Preise, die da drin stehen für die Leistung, ein Herzultraschall, der ist das letzte Mal 1996 angepasst worden. Seitdem
Okay.
steht er da so.
Boah, ja.
Das ist halt ein Thema, weil in diesen 28 Jahren ist halt alles andere teurer geworden.
Ja,
Alles. Zu den Zeitpunkten, als diese Preiskataloge geschrieben wurden, war gerade, ne, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ist ja sehr viel Technik in die Medizin eingezogen. Das hat man sehr stark dabei berücksichtigt, hat aber die eigentliche ärztliche Leistung, das Gespräch, den Teil völlig missachtet. Insofern werden
Okay.
diese Dinge, die alle sehr wichtig sind, maximal unterbezahlt.
Okay.
Das normale ärztliche Gespräch, wo ich frage, wie geht's denn so und was kann ich denn für Sie tun und das und das machen wir jetzt. Das ist in der GOE, in diesem Preiskatalog, die Ziffer 1, die wird dann zum zweieinhalbfachen Satz mit 10,76 € für wert befunden.
Okay.
Jetzt versuch dich mal mit einem Rechtsanwalt für 10,76 € über irgendwas zu unterhalten.
Ja, das klappt.
Oder dem sagst, der kriegt nur 10,76 €. Das klappt halt nicht lang.
Ja.
Insofern ist das nicht so sehr eine Frage, ob ich heute in der Gesellschaft nachher ein gerechtes Gehalt bekomme. Ja, klar, da sind Ärzte immer noch ganz oben und da gibt es sehr, sehr viele Menschen, denen geht es sicherlich sehr, sehr viel schlechter.
Ja.
Aber so über die Zeit gesehen ist halt die Leistung immer weiter entwertet worden. Und das ist das, was
Ja.
vielen heute unter den Nägeln brennt. Gerade denen, die eben seit langen Jahren selbstständig sind.
Aber weißt du, ob da schon was dran getan wird? Ja,
Ja, es
nicht.
gibt ganz viele, also ganz viele, es gibt eigentlich schon sehr, sehr lange sehr viele Ideen, die halt immer wieder zu schwierigen politischen Kämpfen führen, das zu revolutionieren. Das ist jetzt zum Beispiel der Grund, warum dieser Gebührenkatalog bislang nicht überarbeitet worden ist, weil natürlich ganz viele politische Verteilungskämpfe an sowas auch dranhängen.
Ja.
Aber irgendwann wird es nicht weitergehen. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir das irgendwann mal schaffen, ja, zu aktualisieren.
Ich habe dann noch eine Frage für dich, die wir in jeder Podcast-Folge fragen. Und zwar, ob du ein sehr kurioses Erlebnis schon mal hattest in deinem Beruf.
Also, das ist das Schöne an dem Beruf. Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr viele kuriose Erlebnisse. Irgendwann
Ja.
habe ich mich mal geärgert, dass ich nicht angefangen habe, die alle aufzuschreiben, weil dann hätte man lauter RTL-Serien füllen können.
Okay.
Aber das habe ich vorhin mal ganz kurz so im Nebensatz schon gesagt, dass ich das selber als was sehr Nettes in diesem Beruf empfinde, dass man an so vielen skurrilen Sachen und interessanten Schicksalen teilhaben darf und daran so ein bisschen Einblicke bekommen darf. Ich muss gestehen, ich kann nicht ein einzelnes ganz exotische Sache da rauspicken. Es sind auch alles Patientengeschichten dabei,
Ja.
sind Dinge, die echt passiert
Ja.
sind. Aber es sind halt Erlebnisse von Leuten, die eingebildet schwer krank waren und gar nichts haben,
Okay.
über Leuten, denen also wirklich erstaunliche Sachen passiert sind, wo man sich fragt, wie haben sie das überlebt so lange? Ja, und das, ja, ist nur schwierig jetzt in so eine einzelne in der Einzelstory zu packen.
Ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende dieser Folge von Einer Dosis Medizin.
Super.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören bei dieser durchaus sehr informativen und sehr interessanten Folge, wie ich finde. Es hat mir mega Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Also dank dir, Giso, dass du von deinem Werdegang so ausführlich erzählt hast und von deinem täglichen Beruf.
Gerne.
Ich hoffe, Giso, dass du den Zuhörern das Medizinstudium oder zumindest manchen Zuhörern ein bisschen näher bringen konntest, denn wir brauchen dringend Mediziner in Deutschland.
Absolut.
Ja, nochmal vielen lieben Dank dir, Giso.
Prima, herzlich gerne. Vielen Dank.
Macht's gut und hört gerne bei den nächsten Folgen rein.